Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Becker Petkovic und Boris. Wir haben eine Weile nicht gesprochen. Es ist schön, dich zu sehen. Wie ist es dir ergangen in den letzten paar Wochen seit den Australian Open?
Ja, mir ging's nicht gut, weil ich habe dich vermisst. Ich habe unseren Podcast vermisst. Ich habe so viel auf der Zunge, dass ich loswerden muss. Und deswegen bin ich ganz gespannt, mit welchem Thema du anfangen willst, weil es gab so viele Themen im Tennissport.
Ja, das ist sehr interessant, weil normalerweise, wir hatten das ja vorher alles durchgesprochen, wie wir das Jahr gliedern, wann wir Podcasts aufnehmen. Und normalerweise ist dieser Teil des Jahres immer sehr ruhig nach den Australian Open. Die Spieler machen ein bisschen Pause oder bereiten sich auf Indian Wells Miami vor. Und gerade als wir uns eine Ruhepause genommen haben, Boris, ist eine Sache nach der nächsten passiert. Sinner, Rybakina, Emma Raducanu wurde von einem Stalker verfolgt. Alle Frauen, alle Favoritinnen sind rausgeflogen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel zu besprechen. Aber ich glaube, das größte Thema und das nicht nur die Schlagzeilen in der Tenniswelt, sondern auch die Schlagzeilen darüber hinaus bestimmt hat, ist das Jannik Sinner-Thema. Und es war also nur für diejenigen, die es vielleicht nicht ganz so sehr verfolgt haben, aber ich glaube, viele Tennisfans wissen ungefähr, worum es geht. Jannik Sinner wurde positiv getestet in einem Dopingtest, konnte beweisen, dass er allerdings nichts genommen hatte, sondern dass es über seinen Physiotherapeuten in sein System kam, wurde von der ersten Instanz von der ITIA freigesprochen. Die WADA dahingegen hat dann Einspruch eingelegt und die haben sich, eigentlich sollte der Gerichtstermin Mitte April stattfinden, ich glaube am 19. April. Und jetzt ist es aber so, dass die sich geeinigt haben, ein sogenanntes Settlement zwischen Sinner und der WADA. Boris, als du gehört hast, als du die Nachrichten gelesen hast, was waren deine Gedanken, was ist dir durch den Kopf gesprungen?
Erstmal war es überraschend, dass WADA Einspruch eingelegt hat, nachdem der Fall eigentlich vor den US Open für mich soweit geklärt war. Sinner konnte scheinbar eine Unschuld bewiesen und so der Sport hat sich daran gewöhnt. Es gab damals sicherlich ein paar, ja, böse Zungen, aber man hat sich irgendwie beruhigt und Sinner hat auch dann hervorragend gespielt, jedes Turnier gewonnen, was er gespielt hat. Und dass der Einspruch dann, ja, so Ende November, Anfang Dezember, dachte ich mir schon, also die haben irgendwas, sonst würden die nicht Einspruch erheben. Und da war natürlich die Frage jetzt, gibt es eine ein- bis zweijährige Strafe für Sinner? Wird dann nochmal unschuldig gesprochen? Dann macht der Einspruch keinen Sinn. Gibt es ein Settlement? Gibt es eine Verhandlung jenseits des Gerichtssaales? Eigentlich gab es zwei Tage Mitte April, wo Sinner also vor Gericht nochmal hätte aussagen müssen. Und viele Stimmen haben sich gemeldet, auch viele aktive Stimmen, Djokovic und Zverev und Dimitrov haben sich eher kritisch dem Italiener gegenüber geäußert. Ruud und Draper haben sich eher positiv über Sinner geäußert. Wer sich am besten verhalten hat, meines Erachtens, war Alcaraz. Der hat sich diplomatisch einfach zurückgezogen. Er hat gesagt, also es tangiert mich nicht. Ich gehe meine Turniere an. Ich will der beste Spieler der Welt werden. Ich will Grand Slam Turnier gewinnen. Und ob Sinner gesperrt wurde oder nicht, das tangiert mich nicht. Das ist eigentlich die richtige Aussage, weil man ja auch als Außenstehender den Fall nicht genau kennt. Und da ist, glaube ich, die Krux jetzt. Jeder, der nicht bei drei auf dem Baum war, hat sich eigentlich zu diesem Thema geäußert, wissentlich oder unwissentlich oder teilwissentlich. Und da kamen die skurrilsten Geschichten zustande. Und die Welt des ehemaligen Twitters oder X war komplett verrückt. Ich habe natürlich dann noch meine Meinung losgelassen und habe gesagt, wir müssen mal die Fakten lesen. Was ist jetzt genau passiert? Was ist das Statement von WADA? Und wer das einmal gemacht hat, der ist eigentlich ruhig.
Absolut. Also vielleicht gehen wir mal auf die Fakten ein für diejenigen, die nicht die Zeit haben, sich alle Fakten durchzulesen. Ich glaube, das ist natürlich, ich habe da totale Empathie für, weil es ist unser Job auf eine Art und Weise, Boris, deiner und meiner als Tennisexperten, uns in diese Dokumente, in die Statements reinzulesen. Das ist nicht der Job von jemandem, der morgens ins Büro geht. Und es ist auch nicht der Job von den Tennisspielern, auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, sie würden diese Dokumente lesen. Dazu erzähle ich vielleicht später eine kurze Anekdote, wie Tennisspieler mit ihren E-Mails oder auch auch mit Artikeln und so weiter umgehen. Aber um mal kurz auf die Fakten zu kommen. Die WADA hatte, als sie ihren Einspruch eingelegt hatte, nicht ihren Einspruch eingelegt dagegen, dass sie glauben, dass Jannik Sinner Doping genommen hat, Performance Enhancing, also leistungssteigernde Mittel in seinem Blut hatte. Wogegen sie eingelegt haben, ist, die ITIA, die erste Instanz, hatte gesagt, er hat kein No Fault, No Negligence. Das heißt, er hatte keine Schuld und er hat sich nicht ungebührlich verhalten in dem Sinne, als dieses Mittel Clostebol in seinem System auftauchte. Dagegen hat WADA Einspruch eingelegt, weil WADA sagt und WADA hat in seinen Regularien die Regel, dass du auch für dein Team verantwortlich bist. Also zum Beispiel, wenn du ein CEO von einer Firma bist und ein Mittelmanager macht irgendeinen Scheiß, dann musst du auch du als CEO musst dafür gerade stehen. Und genauso ist es bei der WADA auch. Und das, wenn man da ein bisschen sich näher drauf einlässt auf die Philosophie, macht es total Sinn, ergibt es total Sinn, Boris, weil wenn jetzt in Zukunft, wenn sie Jannik Sinner unschuldig davonlassen, so wie es jetzt ist, dann haben sie das Problem, dass in Zukunft jeder Spieler, jede Spielerin, die jemals positiv getestet wird, sagen kann, es war nicht ich, mein Trainer hat mir was gegeben. Es war nicht ich, mein Arzt hat mir was gegeben. Es war nicht ich, mein Physio hat mir was gegeben. Und dann ist die WADA wirklich im Zugzwang, weil dann kann sich jeder immer wieder rausreden auf seine Entourage. Sie haben aber von Anfang an, und das ist ganz klar im Statement gesagt, sie glauben nicht, dass Jannik Sinner gedopt hat. Sie glauben nicht, dass Jannik Sinner leistungssteigernde Mittel in seinem System hatte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man weiß, wogegen die WADA Einspruch eingelegt hat. Dass es nicht dagegen war, sondern gegen eben dieses No Fault, No Negligence. Also hatte er Schuld, hat er Verantwortung zu tragen für das, was sein Team macht. Denn er als CEO seines Teams hat dieses Team eingestellt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das nochmal, klarstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, sagen die Kritiker, es ist aber sehr passend für Jannik Sinner, dass er die 3 Monate Sperre bekommt, genau zwischen Australian Open und French Open. Er kann sogar bei seinem Heimturnier in Rom wieder spielen. Was sagst du dazu, Boris?
Ja, und du hast das Zauberwort gesagt, Negligence auf Englisch oder Fahrlässigkeit auf Deutsch. Deswegen wurde er gesperrt. Jetzt wäre meine Gegenfrage, werden in Zukunft dann auch die Trainer auf Drogen getestet oder die Betreuer? Aber wie weit gehen wir mit der Einschränkung des Privatlebens? Wird jetzt das ganze Team auch getestet? Das war jetzt mehr eine rhetorische Frage, ich glaube nicht. Aber man muss so ein bisschen aufpassen, aber du hast vollkommen recht. Das Zauberwort hieß Fahrlässigkeit. Er hat Verantwortung für sein Team übernommen. Ja, wie es in vielen Verhandlungen läuft, jeder will irgendwie Recht bekommen. Und ich glaube, dass die WADA auch in Zugzwang war, etwas zu finden bei Sinner, weil sonst ist irgendwann mal auch die Glaubwürdigkeit der WADA angegriffen, wovon auch viele Spieler aufgehen, weil die alle sagen, ja, was ist denn im Fall Halep passiert oder was ist im Fall Cherry passiert und noch viele andere Spieler, die wurden teilweise für 1,5-2 Jahre gesperrt für eine, ja, dass sie dreimal den Test verpasst haben, zum Beispiel, ne? Da sagen sie immer, gleiches Recht für alle. In der Realität ist das aber nicht so. Wir reden hier von der Nummer 1 der Welt. Insofern sind da die Augen deutlich größer, ist da die Vorsorgepflicht gegeben. Und deswegen musste natürlich WADA auch etwas finden. Ich habe gehört, dass WADA auf Sinner zugegangen ist und von wegen, lass uns doch außergerichtlich eine Einigung finden. Also ganz ohne kommst du nicht von. Auf der anderen Seite, ich weiß das aus eigener Erfahrung, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Insofern wollte auch Sinner das Risiko vermeiden, sicherlich einen langwierigen Prozess einzugehen unter dem Zeugenstand oder bei 3 Richtern oder Geschworenen, ja dann schuldig oder für nicht schuldig gefunden zu werden. Das ist dann sehr riskant. Deswegen lag es auch im Interesse von Sinner, einen Deal einzugehen, wie man so schön sagt. Und das Angebot war, ja, Sperre vor 3 Monaten. Und dann sagt der Sinner, okay, aber dann sofort. wohlwissend natürlich, er ist ja nicht dumm, er ist auch gute Berater um sich gehabt, dass er dann den nächsten Grand Slam sicher spielen kann. Ich meine, das ist in der Sachlage korrekt, wenn man einen Deal eingeht, da muss jede Seite so ein bisschen in die Mitte kommen, dass man einen Kompromiss findet. WADA wollte ihn unbedingt sperren, Sinner hat das akzeptiert, aber ich glaube, die Marschrichtung vorgegeben, wann denn die Sperre stattfindet. Ich finde das von beiden Seiten in Ordnung. Trotzdem, ich hätte mich da als Mitkonkurrent diplomatisch zurückgehalten und hätte so geantwortet wie Carlo Alcaraz, weil keiner von den Topspielen wirklich den Sachverhalt weiß, die Details weiß und manchmal muss man auch den Mund halten.
Da können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen. Ich habe drei Sachen dazu für diejenigen, die lieber, ich bin nämlich immer jemand, der liest Sachen lieber, anstatt sie zu hören, weil dann kann ich die Fakten gegenchecken und so weiter. Es gibt einen ganz tollen BBC-Artikel, der vor 2 Tagen rausgekommen ist, der sich genau damit beschäftigt, Boris, was du gerade gesagt hast. Wer ist auf wen zugekommen? Jannik Sinner musste von seinen Anwälten überredet werden. All diese Sachen stehen in diesem BBC-Artikel. Wer da nochmal drüber nachlesen möchte, wie dieser Deal zustande gekommen ist, ein super Artikel. Wer gerne ein bisschen mehr wissen möchte über die ITIA, die erste Instanz, die Jannik Sinner freigesprochen hatte und warum Dopingfälle anders sehen, du hattest Halep angesprochen, du hattest Jarry angesprochen. Andy Roddick hat in seinem Podcast in Served, hat er die WADA, die ITIA CEO Karen im Interview und fragt sie genau zu den ganzen Regularien, wie das alles genau mit Sinner abgelaufen ist. Also wer sich da nochmal näher informieren möchte, der kann da gerne das nochmal nachhören, auch wenn es unsere Konkurrenten sind. Wir sind ja Kollegen, wir sind ja nette Kollegen, Boris. Wir weisen darauf hin.
Ich habe manchmal den Eindruck bei den Kritikern, und da rede ich auch über Spieler, die wollen manchmal die Faktenlage gar nicht wissen. Die haben eine Meinung, die passt in ihren Geisteszustand. Da muss man wissen, Sinner ist die Nummer 1 der Welt. Das heißt, er hat sehr viele Spieler geschlagen in den letzten anderthalb Jahren. Das heißt, das mag keiner gern. Ich finde auch Novak Djokovic hat sich doch sehr kritisch gegenüber Sinner geäußert, was mich überrascht hat. Aber auch da sind das persönliche Meinungen. Er hat sich so als Sprecher der Spielergewerkschaft gegeben. Ist das die Top 10? Ist die Top 50? Ist die Top 100 gemeint? Also er hat sich da doch schon sehr aus dem Fenster gelehnt. Was mich überrascht, weil auch er hat eine Karriere gehabt, da lief es nicht immer ganz rund. Insofern muss man auch mal an seine eigene Vergangenheit denken, dass man manchmal auch Glück hat oder eben auch Pech hat. Und das von Dritten, wenn man eben das nicht genau weiß, sollte man nicht öffentlich kommentieren. Also es hat mich überrascht, dass viele Kritiker meines Erachtens die Faktenlage nicht wissen wollten.
Du hast es genau angesprochen. Ich glaube, da ist sehr viel Neid dabei. Ich glaube, da ist sehr viel auch, wenn jemand so einen unglaublichen Leistungssprung macht, dass die anderen und so viel besser ist als viele der Männer, die sich gerade um diese Titel bewerben, dass man da natürlich irgendwie drüber nachdenkt, geht das alles mit rechten Dingen zu? Aber scheinbar so hat beides, die ITIA und die WADA haben entschieden, dass es scheinbar mit rechten Dingen zugeht. Eine Anekdote möchte ich dazu erzählen. Ja. Vielleicht habe ich die schon mal erzählt. Vor 2-3 Jahren, im Jahr 2021, fanden die Australian Open mitten in der Pandemie statt. Und ich glaube, das fasst sehr gut den Geisteszustand von Tennisspielern zusammen. 4 Wochen, wir mussten die ersten 14 Tage, Boris, du erinnerst dich, mussten die ersten 14 Tage während dieser Pandemie in Quarantäne. 5 Wochen, bevor diese 14-tägige Quarantäne losging, bekamen wir alle eine E-Mail von Tennis Australia zugeschickt, wo drin stand, liebe Tennisspieler, liebe Tennisspielerin, wir wissen, dass es schwierig ist, 14 Tage in Quarantäne zu gehen und dann ein Grand Slam Turnier spielen zu müssen. Deswegen, wenn ihr Wünsche habt, in eurem Hotelzimmer Gerätschaften, Fitnessgeräte, ein Fahrrad, ein Laufband, egal was ihr braucht, schickt uns eine E-Mail mit einer Liste der Dinge, die ihr braucht. Und dann werden wir sie bei euch ins Hotelzimmer stellen. 5 Wochen vorher. Ne? Angelique Kerber hatte ein Laufband in ihrem Zimmer. Ich hatte ein Fahrrad in meinem Zimmer. Ich hatte Freihanteln in meinem Zimmer. Wir haben unsere E-Mails gelesen. 95% der Tennisspieler und Tennisspielerinnen während der Pandemie, während der Quarantänephase haben sich völlig drüber aufgeregt, E-Mails geschickt, Craig Tiley angerufen, Terror gemacht, weil sie keine Fitnessgeräte und keinen Laufbänder und keine Fahrräder in ihrem Zimmer haben und sie gehört haben, dass Angelique Kerber ein Laufband hat und Andrea Petkovic ein Fahrrad hat. Das heißt, wenn Tennisspieler und Tennisspielerinnen nicht in der Lage sind, E-Mails zu lesen, die zu ihrem eigenen Wohlwollen gehen, Glaubst du, sie lesen ein 25-seitiges Dokument der WADA, die im Juristenenglisch geschrieben sind, um dann eine wohlgesonnene und auch eine gemäßigte Meinung zu haben? Oder glaubst du, sie lesen eine Twitter-Headline und haben dann direkt eine Meinung? Was glaubst du, Boris?
Kurze Antwort, ich glaube, sie lesen diese E-Mail nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass einfach viele nicht den Wissensstand haben. Jetzt könnte ich sagen, es liegt aber auch an den Betreuern von diesen Spielern. Ich glaube, es gibt auch nicht besonders viele gute Betreuer. Wenn der Spieler, wenn er noch zu jung ist oder sich nicht konzentrieren kann, dann hat man eben Helfershelfer, Trainer, Betreuer, Manager, Mutter, Papa, Onkel, wer auch immer, der dann im Namen des jungen Spielers dieses tut. Aber auch das wurde nicht gemacht. Also Tennis ist so ein bisschen wie Wilder Westen. Manchmal habe ich den Eindruck. Also die Top-Leute sind hervorragend betreut. Aber ich rede mal von 10 Männern oder Frauen. Die anderen 150 sind schlecht betreut und deswegen kommen auch immer diese Schicksalsschläge zustande, dass ein junger Spieler, wenn er eben dreimal den Dopingtest verpasst, einfach mal 1,5 Jahre gesperrt wird, wie der junge Schwede namens Ima. Das ist ein Schicksalsschlag, aber da muss er sich an die eigene Nase fassen, weil eben das steht im Reglement. Wenn du dreimal den Test verpasst, wirst du automatisch gesperrt. Deswegen hat man Betreuer und Helfershelfer, die einem helfen, weil es geht immer um sehr viel Geld im Tennissport.
Ja, absolut. Und wir gehen jetzt zum nächsten Thema, Boris. Ich will noch eine Sache sagen für die Skeptiker. Warum ist das alles ein bisschen hoch und runter verlaufen? Wir haben es versucht, im Detail aufzuschlüsseln. Aber eine Sache finde ich, die auch nochmal wichtig ist, zu betonen. Im Jahr 2027 wird WADA die Regularien ändern und es wird, wenn es zu Kontaminationen kommt, wie es bei Jannik Sinner und bei Iga Świątek der Fall war, wird die niedrigste Strafe nicht mehr bei einem Jahr anfangen, weil das war ja das Problem bei Jannik selbst. Wenn die WADA sagt, ja, es war nicht seine Schuld, aber er hat fahrlässig gehandelt, weil jemand in seinem Team fahrlässig gehandelt hat, dann wird die niedrigste Strafe nicht mehr bei einem Jahr anfangen, sondern es wird von einem Reprimand, also von einer Warnung bis hin zu 2 Jahren Sperre gehen, je nach Fall. Das heißt, aufgrund dieser beiden Fälle, über die wir so viel diskutiert haben, Iga Świątek, Jannik Sinner, Simona Halep auch bis zu einem gewissen Grad, aufgrund dieser Fälle wird die WADA ihre Regularien ändern und ich glaube, das spricht sehr viel, dass die WADA auch weiß, dass das System, so wie es jetzt aufgebaut war, nicht funktioniert und dass sie deswegen die Regeln ändern werden im Jahr 2027.
Ja, das ist eine wichtige und gute Nachricht, dass auch die WADA eingesehen hat, dass ihr System nicht fehlerfrei ist, dass es viele unklare Situationen gab. Es ist nicht immer schwarz und weiß. Wenn du zu schnell fährst, heißt es nicht sofort, dass du den Führerschein abgeben musst, wenn du nur 5 Kilometer zu schnell gefahren bist. Das muss man eben auch mal sehen und es ist gut, dass eben aufgrund der Situation WADA ihre eigenen Regularien anpasst und verbessert zum Wohle des Tennissports.
Genau. Und ich glaube, wir haben alles, wir haben wahrscheinlich ein paar Sachen vergessen. Boris, es ist so ein komplexes Thema. Ich habe so viel dazu gelesen und gehört, dass mein Gehirn schier platzt. Aber wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr Boris oder mich immer bei Instagram anschreiben. Ich habe kein Twitter mehr, deswegen da könnt ihr mich nicht erreichen. Aber auf Instagram könnt ihr uns anschreiben. Wir sind so gut wir können in diesem Thema drinne und beantworten da gerne Fragen dazu, wenn wir irgendwas vergessen haben oder es nicht genau korrekt ausgedrückt haben. Die nächste Kontroverse, ein weiterer Mensch, der gesperrt wurde in der Tenniswelt, ist Stefano Vukov. Das ist der Trainer von Elena Rybakina und er wurde für 1 Jahr von der WTA gesperrt. Er darf nicht mehr in offiziellen Hotels sein, die von der WTA ausgeschrieben sind bei Turnieren. Er darf sich nicht auf den Turnieranlagen befinden und er wird nicht akkreditiert werden. Tennis Australia geht diese Regularien mit der WTA. Das heißt, er durfte auch bei den Australian Open nicht auf der Anlage sein. Er hat auch bei den Australian Open keine Akkreditierung bekommen. Bei den anderen 3 Grand Slams wird es an der USTA, an der französischen Föderation, an Wimbledon, an der LTA liegen, wie die sich entscheiden. Aber das ist momentan der Stand der Dinge und der Grund dafür war, dass er dass er Verhalten gezeigt hat, dass Rybakina abhängig von ihm gemacht hat, dass er Verhalten gezeigt hat, wo er sie beschimpft hat vor anderen Kollegen und Kolleginnen im Gym, vor anderen Leuten, dass er sich teilweise in seinen Worten gewalttätig verhandelt hat. Das ist für mich sau schwierig auf Deutsch zu sagen, weil dieses abusive Verhalten, wie sagt man das auf Deutsch? Ja. Ne, das ist ja alles auf Englisch sagt immer.
Abusive behavior. Das wäre der englische Ausdruck, genau. Aber auf Deutsch, ich glaube, du hast das ganz gut ausgedrückt.
Ja, und das ist die Entscheidung von Portia Archer, das ist die CEO der WTA und sie hat ihm ein Jahr Sperre gesagt. Dazu muss man sagen, Elena Rybakina geht nicht d'accord mit dieser Sperre. Sie ist weiterhin mit ihm in Kontakt, er ist weiterhin der Trainer im Hintergrund. Sie war jetzt mit Sanguinetti in Doha und Dubai und er war aber ständig mit Stefan Novakov in Kontakt und die meisten Tipps und die meisten Trainingseinheiten kommen immer noch von Stefano. Es wird angedeutet, dass die beiden auch in einer privaten Beziehung miteinander sind, was das Ganze natürlich erschwert. Und im Zuge dessen ist ein ganz langer Athletic und New York Times Artikel rausgekommen. Wer den noch nicht gelesen hat, dem lege ich den sehr ans Herz, wo quasi, der ist super lang, der Artikel. Ich glaube, der geht 15 Seiten lang oder so. Aber da wird quasi minutiös Situation für Situation aufgezählt, die andere Kollegen und Kolleginnen gesehen haben, beobachtet haben. Es gibt wohl ein 20-seitiges Dokument, das der WTA vorlegt, wo 20 Kollegen und Kolleginnen sich ausgesprochen haben und Situationen geschildert haben. Und viele dieser Situationen sind in diesem New York Times Artikel, wer sich das mal angucken möchte. Vielleicht eine als ein Beispiel. Elena Rybakina hatte sich von ihm getrennt vor den US Open, als Trainer, ist alleine in Cincinnati, ist alleine nach New York gefahren, zu den US Open, in die Hotel eingecheckt und Stefan Novakov war bereits in dem Hotel, in der Lobby, ist im Hotelgang hoch und runter gelaufen und sie konnte ihm quasi nicht entkommen und er hat ihr eingeredet, dass sie ohne ihn sowieso nichts kann, dass sie ohne ihn immer noch Kartoffeln pflücken würde, irgendwo in Russland. Ich glaube auch außerdem nicht, dass man Kartoffeln pflückt, muss ich mal ganz ehrlich sagen, sind die nicht in der Erde, man muss sie doch ausgraben. Aber okay, das ist eines der vielen Beispiele, wie er sie unterminiert hat und halt, das ist glaube ich auch wichtig, dass man das im Hinterkopf behalten sollte, vor Kollegen und Kolleginnen. Das heißt, dass andere Spielerinnen und andere Trainer und Trainerinnen sich angefangen haben, unwohl zu fühlen, wenn Stefan Novakov in den Fitnessräumen der Players Lounge im Players Restaurant war. Hast du den New York Times Artikel gelesen? Was hast du mitgekriegt als Tennis Insider?
Ja, ich habe die 15 Seiten nicht gelesen und ich habe aber mehr als nur Überschriften gelesen. Also meine Frage ist aber, und die Krux an der Geschichte, ich glaube, war auch schon bei den Australian Open gesperrt, aber sie haben sich das Hotelzimmer geteilt. Insofern existiert da wohl eine private Beziehung, das ist ihr gutes Recht, ist auch sein gutes Recht. Und das macht es so schwierig, wenn du eben privat befreundet bist, eng befreundet bist mit deinem Trainer, dass er natürlich über Grenzen geht, die nicht erlaubt sind. Und deswegen finde ich diese Strafe bemerkenswert, weil die Spielerin, die eigentlich hätte vorgehen müssen und ihn anzeigen oder anklagen, die hat das gar nicht gemacht. Insofern ist eine Instanz, also die WTA sozusagen, ihr zu Hilfe gekommen und hat sie so vor sich selber geschützt, weil wie Volkov mit ihr umgegangen ist, so geht man halt auch nicht mit einem jungen Mädchen oder einem Menschen um. Und deswegen ist das eine richtige Entscheidung. Aber es ist schon allerhand, was da in den letzten Wochen passiert ist. Und also auch jenseits des Tennisplatzes. Aber das ist im Tenniszirkus so. Es ist ein unglaublich globaler Sport. Gibt sehr viel Geld zu verdienen. Rybakina hat vor ein paar Jahren Wimbledon gewonnen. Also die weiß auch, wie Tennisspielen geht. Es ist wahrscheinlich, hat auch einige Millionen auf dem Konto. Insofern, das ganze Umfeld kann dann profitieren und so auch der Trainer. Und da der schmale Grat, wie weit darf man gehen, wie weit muss man gehen, ist schwierig. Und deswegen ist das bemerkenswert, dass die WTA einfach zum Schutze von Rybakina hier eingestiegen ist und sie hat es vor sich selber geschützt.
Ja, ich finde, ganz ehrlich, Boris, ich finde, es ist eine unheimlich schwierige Position, in der sich die WTA befindet. Weil auf der einen Seite ist Elena Rybakina ist eine erwachsene Frau, sie ist 25 Jahre alt. Wenn du als WTA, als Organisation der Frauen hingehst und sagst, wir sperren deinen Trainer, weil du nicht für dich selbst entscheiden kannst, dann unterminierst du irgendwie auch deine Spielerin genau. und nimmst ihr diese Selbstbestimmung weg und sagst, ja, wir müssen dich wie ein Kind vor dir selbst beschützen, weil du mit 25 Jahren nicht in der Lage bist, zu sagen, ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten und ich feuere dich. Ne? Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sind die beiden seit 7, 8 Jahren als Trainer-Spielerin-Duo unterwegs. Das heißt, Rybakina war nicht volljährig, als die beiden angefangen haben, ihre Beziehung als Trainer und Spielerin. Ich weiß nicht, wann das Private losging. Das kann man nicht im Nachhinein sagen, wenn man nicht drinsteckt. Und da war Rybakina 16, 17 Jahre alt. Das ist dann schon mal was anderes, ne? Und auch in diesem, deswegen lege ich vielen nah ans Herz diesen New York Times Artikel. Ja, er ist sehr lang, aber da werden ganz viele Situationen dargestellt und man kann sich selbst eine Meinung formen. War Rybakina oder ist Rybakina in der Lage, wirklich unabhängig von ihm Entscheidungen zu treffen, oder hat er sie so unter Kontrolle, unter psychischer Kontrolle, dass sie gar nicht in der Lage ist, Klarheit zu haben und muss die WTA einsteigen? Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass nicht nur wie Rybakina sich fühlt, Rybakina zu schützen, sondern ich glaube, dass es, als es anfing, weil das geht seit 7 Jahren, Boris, es ist nicht so, dass es gestern losging und die WTA jetzt entscheidet, sie sperren ihn für ein Jahr. Dieses Konstrukt geht seit 7 Jahren. Ich glaube, dass er immer öffentlich alles, was er wahrscheinlich im Privaten schon zu ihr gesagt hat, er sagt unheimlich, also wenn sie schlecht spielt, sagt er unheimlich schlimme Sachen zu ihr, wie du bist so dumm, du gehörst zurück nach Russland, ohne mich würdest du gar nichts schaffen, solche Sachen, ja, das ist genau diese Sachen, sagt
Wahnsinn,
er.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, ja, und ich glaube, dass im Laufe der Zeit ist er immer offener auch im öffentlichen Raum damit geworden und hat sich immer mehr auch in dieser Art und Weise ihr gegenüber geäußert vor anderen. Ich habe ihn selbst einmal gesehen, wie er sie angeschrien hat im Gym vor allen anderen. Das heißt, immer mehr der anderen Leute und der anderen Spielerinnen und Trainer und Trainerinnen haben sich angefangen, unwohl zu fühlen. Und als WTA-Organisation bist du natürlich auch dazu da, den Arbeitsplatz auf eine Art und Weise zu schützen. Das ist wie in einer Firma. Ich mache jetzt wieder eine Analogie zu einer normalen Firma. Wenn sich ein Boss in einer Firma, ein mittlerer Manager, wie ein Buffoon aufführt und Leute anschreit, dann muss der CEO einsteigen und sagen, hey, so möchte ich nicht, dass du mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitenden umgehst. Und ich glaube, das kommt auch noch hinzu. Und es ist eine unheimlich komplexe Situation. Ich verstehe beide Seiten, weil ich bin, du weißt, Boris, ich bin unheimliche Frauenverteidigerin. Ich sehe mich selbst als große Feministin. Und deswegen mag ich nicht, dass eine Organisation für eine erwachsene Frau etwas entscheidet. Auf der anderen Seite sehe ich diese Verhaltensweisen und habe selbst mitgekriegt, wie er mit der umgegangen ist. Und ich finde es eine unheimlich schwierige Situation, in der sich die WTA befindet. Und ich glaube, bemerkenswert ist genau das richtige Wort, das du benutzt hast, dass sie sich durchgerungen hat zu der Sperre. Und wir werden sehen, ob Rybakina vielleicht in 2, 3 Jahren sagt, die WTA hat genau das Richtige gemacht, oder ob sie bei ihrer Position bleibt und ihre Position ist, ich möchte Stefano zurückhaben, ich möchte Stefano zurück in meinem Team haben. Und es wird auch interessant sein, Boris, was die anderen 3 Grand Slams entscheiden, denn du hast gerade angedeutet, Tennis Australia hat entschieden, ihn nicht zu akkreditieren und ihn nicht auf die Anlage zu lassen, aber sie hatten zum Beispiel nicht dieses Hotelverbot instand gesetzt, was die WTA hat, deswegen konnte er mit ihr im Zimmer sein. Und es wird interessant zu sehen, ob er bei den Grand Slams auftaucht oder ob die sich auch dazu durchringen, die Sperre der WTA durchzusetzen.
Ja, und es wird dann sofort geschaut, wie spielt Rybakina Tennis. Und wenn sie dann ein paar Matches gewinnt, dann sagt man es sofort, das ist eine richtige Entscheidung. Und wenn sie dann früh verliert, sagt man, also man macht es zu abhängig von sportlichen Erfolgen oder Misserfolgen, ob es dem Menschen gut geht oder schlecht. Und ich glaube, das Geheimnis war eigentlich, dass er 7 Jahre schon an ihrer Seite war. Und das nicht zum ersten Mal passiert ist, auch nicht zum 5. Mal. Deswegen nochmal mit ein bisschen Abstand und auch also nicht mittendrin, finde ich das immer wichtig, einen jungen Menschen erstmal zu schützen, weil der Tennissport ist irgendwann vorbei, aber das Leben geht weiter. Und du kannst von einem Mann nicht so beleidigt werden, verletzt werden und weiß der Teufel, was er alles gemacht hat. Insofern, ich finde das eine bemerkenswerte Entscheidung, aber eine richtige.
Sehr gut, Boris. Vielleicht können wir jetzt endlich, ja, endlich über unseren Sport sprechen. Und ich muss kurz sagen, so eine philosophische Sache. Ich weiß nicht, wie Tennisfans das sehen, aber für mich ist Tennis auch immer so eine Art Eskapismus gewesen. Und ich freue mich, wenn ich einfach ein Turnier gucken kann und sehe gutes Tennis und sehe dieses Drama auf dem Platz. Es lenkt mich dann auch so von den ganzen anderen Sachen, die in der Welt passieren, ab. Und das war hart jetzt, finde ich, die letzten Wochen, diese ganzen Sachen mitzuerleben und zu sehen, wie die reale Welt natürlich auch Teil der Tenniswelt ist und wir nicht in einer Blase leben, wie wir das denken, sondern dass diese Blase natürlich aufgepiekt wird von der realen Welt. Aber wir haben, glaube ich, alles so gut wir können besprochen und können jetzt zum Tennis übergehen. Und du hast mir eine Nachricht geschrieben, bevor wir gesprochen ja. haben hier und hast mir gesagt, Andrea, was ist los? Warum sind alle Favoritinnen ja. in Doha und Dubai rausgeflogen? Was hat dich daran stutzig gemacht, Boris?
Ja, wir haben jetzt Sabalenka und Swiatek und Coco Gauff über den grünen Klee gelobt. Und was für tolle Persönlichkeiten. Und die sind jetzt so erwachsen geworden auf dem Platz und haben auch in Melbourne gespielt. Und das Comeback von Madison Keys und alles war wunderbar im Damen-Tennis. Und dann geht's nach Doha, geht's nach Dubai. Das sind tausender Turniere. Das ist unter den Grand Slams die nächsthöhere Kategorie. Und alle Genannten haben erste, zweite Runde verloren gegen eigentlich unbekannte Spieler. Also wenn du nicht wirklich Tennisexperte bist, dann kennst du die Gegnerin nicht. Da gab es ein Finale in Doha. Anisimova gegen Ostapenka. Ostapenka hat schon mal Paris gewonnen, aber seitdem relativ wenig. Und das Finale in Dubai war Andreeva gegen Tauson. Jetzt sagst du, Andreeva, 17 Jahre, war immer so der Golden Child und wird auch bald in den ersten, oder ist sie schon in den ersten 10. Aber was hat Sabalenka gemacht? Wo war Swiatek? Coco Gauff? Auch Paola Badosa hat sehr früh verloren. Was ist denn da schiefgelaufen?
Okay, jetzt kommt meine Zeit, das alles zu erklären. Ich werde es nicht verteidigen, Boris. Ich werde es nur versuchen zu erklären. Ich glaube, fangen wir bei Aryna Sabalenka an. Ich glaube, Aryna Sabalenka, es hatte sich angedeutet bei den Australian Open, finde ich bereits. Sie hat zwar Brisbane gewonnen und sie hat das Finale der Australian Open erreicht, aber es hat sich angedeutet, dass ein paar Sachen in ihrem Spiel nicht ganz passen. Und wir haben auch im letzten Podcast kurz darüber gesprochen. Aryna Sabalenka hat momentan Schwierigkeiten mit ihrem Aufschlag wieder. Sie macht keine Doppelfehler. Sie macht nicht irgendwelche katastrophalen Jips, wie sie es mal hatte. Aber wir hatten die Statistik, ihr Ballwurf ist um 10 bis 15 Zentimeter wieder nach oben gegangen. Du weißt selbst, wenn der Ballwurf sehr, sehr oben ist, wir hatten darüber gesprochen bei Alexander Zverev, der den angepasst hat, als der Ballwurf sehr weit oben war, wenn dann Wind hinzukommt, Sonne hinzukommt, kann ganz viel schief gehen. Sie wird viel mehr gebreakt, als sie es letztes Jahr wurde. Sie ist in der Geschwindigkeit des Aufschlags ein bisschen nach unten gegangen und sie hat dadurch ein bisschen an Selbstbewusstsein verloren. Das muss man ganz klar sagen. Sie steht nicht mehr mit so einer Selbstverständlichkeit auf dem Platz, dass wenn ich einmal breake, ist der Satz zu 90% in meiner Tasche. Höchstens mal in einem Ausnahmefall verliere ich den Satz noch. Das hat sie nicht mehr, sondern wenn sie breakt, dann zittert sie beim nächsten Aufschlagspiel. Und das hat sich jetzt in Doha und Dubai gezeigt, hat früh verloren. Ich muss sagen, das Match gegen Alexandrova, das sie in Doha verloren hat, es war ein sehr gutes Match. Sie hat 7-6 im dritten verloren. Alexandrova war wirklich auf einem unglaublichen Run, hatte Linz gewonnen davor, hat dann auch das Halbfinale erreicht in Doha, hat dort zwei Top-5-Spielerinnen geschlagen, Jess Pegula und Aryna Sabalenka. Also es war ein sehr, sehr gutes Match. Und ich glaube dann, als sie so früh da verloren
Moment. Ich habe das Match zufällig gesehen, Sabalenka, Alexandrova, ja?
Ja.
Jetzt Nummer 1 der Welt, okay? Grand Slam Finale, hat jetzt insgesamt, glaube ich, 3 Grand Slams gewonnen. Also die hat jeder Ball 190 km/h, so hart wie es nur irgendwie geht, hopp oder top, Sekt oder Seltas. Ich meine, dass du da nicht gewinnen kannst, das habe ich sogar erkannt. Und ich kenne mich im Damen-Tennis nicht so aus. Das heißt, Und auch dann die Aussage, nachdem sie in Dubai verloren hat, sie ist momentan nicht so hungrig, sie ist ein bisschen gemütlich, sie ist in der Comfortzone, heißt für mich, okay, geht sie jetzt nur noch auf die Grand Slams oder hat sie vielleicht ein Umfeld, das sie nicht mehr kontrollieren kann? Sie hat immer die Emotionalität gehabt und diese Leidenschaft, das hat sie auch stark gemacht, aber jetzt hat sie den Eindruck gemacht, dass es ihr fast egal war, wie sie in Doha und in Dubai gespielt hat.
Ja, das finde ich auch schwierig. Also wenn du das, nicht schwierig im Sinne von, dass das nicht passieren kann, das kann natürlich passieren. So eine Karriere ist sehr lang. Du hast im letzten Podcast sehr schön, finde ich, darüber gesprochen, Boris, wie es für dich war, als du Barbara kennengelernt hast, dein erstes Kind bekommen hast, dass da natürlich auch so ein bisschen der Hunger für jeden einzelnen Sieg, jede Woche auf der Tour weggegangen ist, dass er aber dann wieder kam. Das finde ich nicht schwierig. Ich finde es nur schwierig, wenn sich das wirklich bei ihr einnistet, weil sie eben mit so viel Leidenschaft spielt. Und wenn sie das dann nicht hat, dann fehlt eben dieses Quäntchen. Und da werden wir jetzt gucken in der Wells Miami. Ich finde ja übrigens, ich glaube, dass das ein Grund ist. Die WTA versucht natürlich, weil wir hatten das mal angedeutet, das ist nochmal eine ganz separate Diskussion. Aber die Frauen verdienen insgesamt immer noch nur ein Drittel des Preisgeldes im Vergleich zu den Männern. Und das hat vor allem was damit zu tun, dass es viel weniger Turniere auf der WTA-Tour gibt. Das heißt, wenn du zum Beispiel 50 in der Welt stehst bei den Männern, dann kannst du überall auf der Welt irgendwo ein Hauptfeld eines ATP-Turniers spielen. Bei den Frauen, wenn du 50 in der Welt stehst, spielst du in Doha und Dubai in der Quali. Und in der Quali, wenn du da erste Runde verlierst, verdienst du $1,500. Davon zahlst du nicht mal deinen Flug mittlerweile. Dann hast du noch einen Trainer und einen Physio etc. etc. Das heißt, die WTA versucht, das Preisgeld zu erhöhen. Die versucht, das Ganze ein bisschen näher an die Männer anzupassen. Und was sie dadurch gemacht haben, ist, sie haben viel mehr Tausender-Turniere hingestellt. Das heißt, du hast jetzt Doha, Dubai, beides Tausender-Turniere. Und dann gehst du nach Indian Wells, Miami, beides Tausender-Turniere und du kommst gerade von den Australian Open. Für mich, Boris, ich frage mich, was du dazu denkst, sind das zu viele große Highlights im Kalender? Du kannst nicht, du hast einen Super Bowl einmal im Jahr, du hast einen DFB-Pokal einmal im Jahr. Du kannst nicht jede Woche ein riesen Highlight aufbauen als die WTA und erwarten, dass die Topspielerin jedes Mal performt. Für mich ist es zu viel und es wundert mich nicht, dass viele Topspielerinnen in Doha und Dubai rausgeflogen sind, denn am Ende sind die prestigeträchtigsten Turniere immer noch Indian Wells und Miami. Es ist immer noch so, ich gebe nur ein Beispiel von Tennis Channel für den Sender, für den ich arbeite. Es ist immer noch so, dass Indian Wells und Miami wir vor Ort sind und wir vor Ort unsere Studios aufbauen und ein ganzes Produktionsteam haben. Doha und Dubai haben wir aus den Studios gemacht. Klar, das eine ist in Amerika, das andere ist ziemlich weit weg, aber trotzdem, es zeigt so ein bisschen, dass im Prestige und in den Tennismedien Indian Wells, Miami immer noch höher sind und ich bin mir sehr sicher, dass die Top-Spielerinnen dort wieder gut spielen werden und ich glaube, dass so viele Tausender-Turniere zu haben, dass das kontraproduktiv ist, obwohl die WTA eine gute Sache, eine gute Intention hatte. Was denkst du dazu, Boris?
Also das darfst du einem normal berufstätigen Menschen nicht sagen, dass die Belastung zu hoch wäre für Top-Tennisspielerinnen. Dass die verdienen Unsummen verdient und nach Melbourne waren, glaube ich, 2 bis 3 Wochen Pause. Dann gibt's 2 Turniere, das Match ist Best of 3. Das heißt, du spielst 1 Stunde, 1,5 Stunden und hast da wieder Pause. Also zu viel ist es nicht. Es kann natürlich sein für die Topspielerinnen, dass die Motivation fehlt, in Doha und in Dubai genauso gut spielen zu wollen wie in Melbourne, weil es ein Grand Slam ist, oder in den Wells und Miami. Aber dann spreche ich an die Seele eines Sportlers. Also ich, egal gegen wen ich gespielt habe, Bezirksmeisterschaften in Leimen oder Wimbledon, also ich wollte immer gewinnen und wenn ich verloren habe, habe ich mich geschämt, geärgert und war extrem enttäuscht von meiner Leistung. Wenn ich jetzt auf dem Sendercourt von Doha spiele, da sind 5.000, 6.000 Zuschauer, da gab es vielleicht ein Antrittsgeld, ja, dann reiße ich mir den Arm raus und will auf jeden Fall die Verantwortung, die man mir gegeben hat, übernehmen und so weit wie möglich im Turnier sein. Und da fehlt es mir ein bisschen bei diesen Topspielern. Man hat den Eindruck, ihnen war das nicht so wichtig. Und deswegen kam eben die Leistung nicht zustande. Ich finde das schade. Ich finde das aber eigentlich nicht professionell.
Ja, also ich muss vielleicht noch mal kurz erklären, was ich meinte. Ich meinte nicht physisch, dass es zu viel ist, sondern dass es schwierig ist, genau was du gerade gesagt hast, ob das dann richtig oder falsch ist, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, dass es schwierig ist, sich emotional jede Woche auf so ein Riesen-Highlight zu... Du hast bei den Männern zum Beispiel 9 Masters-Turniere im Jahr. Das war's. 9 Masters, fertig. Und ich glaube, so viele 1000, das ist nämlich das Äquivalent in WTA 1000, so viele 1000er Turniere zu haben von der WTA. Ich weiß, was sie machen wollen und ich finde es gut, aber ich glaube, dass die Spielerin, genau was du gesagt hast, emotional das nicht schaffen. Es gibt aber natürlich für alles eine Erklärung. Zum Beispiel Iga Świątek sieht auf dem Papier nicht gut aus, aber sie hat eigentlich okay gespielt. Sie hat das Halbfinale in Doha erreicht und dort gegen Ostapenko verloren, gegen die sie schon gerade jetzt eine 0-5 genau. Head-to-Head hat. Also ganz offensichtlich ist das für sie ein katastrophales Matchup. Hattest du jemanden, gegen den du gar nicht spielen konntest, obwohl der eigentlich schlechter war im Ranking und als Tennisspieler?
Ja, mein schlimmster Gegner war immer der Mann im Spiegel am Morgen im Badezimmer. Das war mein schlimmster Gegner. The man in the mirror war mein schlimmster Gegner. Und dann hatte ich natürlich einen gewissen Andre Agassi, der es geliebt hat, meine Aufschläge wunderbar zu retournieren. Und in den letzten Jahren auch dann ein Pete Sampras, der einfach etwas mehr Power hatte als ich. Also man hat so seine Spieler, gegen die man nicht gerne gespielt hätte. Und bei Świątek, muss ich sagen, da hat man gesehen, dass sie sauer war. Die ist fuchsteufelswild vom Platz gekommen, hat sich mit ihrem Trainer angelegt und wir müssen das Training, mit ihr nehme ich's an. Bei Sabalenka, bei Kokogov, sage ich, da war das Herz nicht auf dem Platz. Die haben das abgehakt und die haben sich jetzt schon auf Kalifornien geistig vorbereitet. Bei Świątek, sage ich, die hat alles gegeben. Die ist vom Platz gestürmt, sie hat sich mit ihrem Trainer angelegt, wir müssen anders trainieren. Also ihr nehme ich es ab, dass sie wirklich ihr Herz auf dem Platz gelassen hat. Bei Sabalenka und bei Kokogov nicht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Sie hat nämlich dann in Dubai, Iga Świątek hat dann in Dubai gegen Andreeva verloren, die am Ende das Turnier gewonnen hat. Also da, finde ich, sieht's auf dem Papier schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist bei Iga Świątek. Coco Gauff war nicht gut. Das muss man einfach ganz klar sagen. Coco Gauff war nicht gut weder in Doha noch in Dubai. In Doha hat sie 41 Unforced Error unerzwungene Fehler gemacht in einem Zweisatzmatch gegen Marta Kostyuk. Finde ich sehr viel. In Dubai. Ja. Und sie hat das Einzige, was man da sagen muss bei ihr, traditionell hat sie nie gut in Doha und Dubai gespielt. Sie mag es nicht so, in der Wüste zu spielen. Sie spielt auch nie besonders gut in Indian Wells, was ich interessant finde, weil eigentlich mit diesem Heavy Spin auf der Vorhand müsste sie in der Wüste besonders gut spielen, weil der ja wirklich das annimmt, diesen Spin, und sie den Ball über die Schulterhöhe der anderen Frauen bekommt. Aber sie mag es nicht so gerne, in der Wüste zu spielen. Und traditionell spielt sie in Doha und Dubai nicht besonders gut. Indian Wells auch nicht. Da werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Aber Boris, ich sehe, was du sagst. Es ist schwierig. Irgendwie ist Doha und Dubai, ich meine, bei den Männern war es auch ähnlich. Novak Djokovic verliert das erste Mal gegen Matteo Berrettini, hat noch nie gegen Matteo verloren. Vielleicht ein bisschen zu früh zurückgekommen. Ich weiß es nicht, nach der Verletzung bei den Australian Open. Carlos Alcaraz verliert im Halbfinale. Wenn der Jannik nicht da ist, dann, dann gibt es auch mal einen früheren Niederlage bei den Männern.
Aber ich möchte eine positive Nachricht loswerden. Mira Andreeva. Ist das vielleicht der nächste Superstar im Damentennis? Also sie hat so fantastisch gekämpft, nicht nur gut gespielt, wird trainiert von Conchita Martinez, auch ehemalige Weltklasse-Spielerin, hat Wimbledon gewonnen, lange Trainerin von Garbine Muguruza. Die hat mir unglaublich gut gefallen und am besten fand ich ihre Dankesrede, weil sie hat vor allem sich selber gelobt. Sie hat gesagt, ich bin stolz auf mich und ich habe alles gegeben und ich wollte das und das war meine Entscheidung. Das sind nochmal offen sympathische Worte von einer jungen Spielerin.
Ja, die ist super. Und Boris, ich möchte ja nicht uns selbst loben, aber du hast gerade gesagt, Eigenlob ist sympathisch, deswegen lobe ich uns selbst. Wir haben natürlich in unserem Damen-Podcast vom letzten Jahr, der als zweites rauskam, haben wir natürlich Mira Andreeva als unser Dark Horse genannt und haben gesagt, dass sie eine fantastische Saison haben wird. Und genauso war es. Wir haben übrigens Paula Badosa und Mira Andreeva genannt. Badosa das erste Mal das Halbfinale bei einem Grand Slam erreicht bei den Australian Open und Mira Andreeva jetzt ihr allererstes das WTA 1000 gewonnen. Sie ist eine unglaublich komplette Spielerin. Sie ist eine Mischung, wie eine moderne Martina Hingis. Also sie hat einerseits diesen unglaublichen Spielwitz und die Spielintelligenz, eine unheimlich gute Konterspielerin, aber mit dieser Modernität in ihrem Spiel, dass sie eben auch durchaus anziehen kann, das Tempo bestimmen kann, besonders auf der Rückhand. Eine der schönsten Rückhands down the lines, longline, kann sie wirklich aus dem Nichts ansetzen, hat einen sehr guten Aufschlag. Und was mir besonders gefallen hat an ihrem Titel in Dubai war, dass ich habe mit Conchita lange bei den Australian Open geredet und Conchita sagte zu mir, ah, sie ist halt sehr jung, 17 Jahre alt, klar, Teenagerin, und manchmal kämpft Conchita damit, sie zum Arbeiten zu bewegen. Ne? Sie hat nicht gesagt, sie ist faul, aber so ein bisschen schien es durch, okay, dass sie manchmal ein bisschen faul ist. Und sie war aber stinksauer, nachdem sie bei den Australian Open, und sie hat nicht grottenschlecht gespielt, sie hat in der vierten Runde verloren, aber sehr glatt gegen Arina Sabalenka, ich glaube 6-1, 6-1 oder 6-1, 6-2. Und sie war so stinksauer, dass sie Conchita versprochen hatte, dass sie jetzt alles machen wird, was Conchita ihr sagt. Und es hat sich ausgezahlt. In Dubai hat sie fantastisch gespielt und den Titel geholt.
Und was man niemals tun sollte, ist 17-jährige Spielerinnen oder Spieler zu unterschätzen. Weil ab und zu treffen sie die Kugel ganz gut. Aber jetzt mal zum Herrentennis. Es gab ja diesen sogenannten Golden Swing. Das sind die am Turniere in Südamerika, Buenos Aires, in Rio. Eigentlich gefürchtet von den Europäern, aber Sascha Zverev hatte Mut und hat sich für die Turniere angemeldet. Ja, ist leider nicht so gut gelaufen. Vielleicht reden wir über das andere Dark Horse. Joao Fonseca hat als 18-Jähriger seinen ersten Grand Prix in Argentinien gewonnen. Und die Tenniswelt stand sozusagen still. Auch wir lagen, glaube ich, mit unserer Prophezeiung, fast hätte ich das gesagt, richtig, dass Fonseca einfach so der nächste Superstar der Tennisszene werden kann. Aber dass ein Brasilianer in Argentinien sein erstes Grand Prix, seinen ersten Turniersieg holt, ist außergewöhnlich. Aber Sascha Zverev leider in der zweiten Runde dann relativ früh verloren in Buenos Aires. Auch in Rio im Viertelfinale schon in drei Sätzen gegen einen Argentinier verloren. Also das lief nicht besonders rund. Meine Frage ist, warum tut er sich das an? Ich meine, wer einmal Südamerika gespielt hat, der weiß, es ist 35, 40 Grad. Die Fans sind grundsätzlich immer gegen Europäer. Es ist eine andere Kultur, es ist eine andere Lebensform, wie Menschen da im Sport leben. Und es war mutig, aber ich glaube nicht, dass er das ein zweites Mal machen wird, weil die Alternative wäre gewesen Rotterdam oder Doha, Dubai, was also deutlich leichter zu spielen ist für Europäer.
Ja, also die von der Zeitzone ergibt es wahrscheinlich am meisten Sinn, früh nach Südamerika zu gehen. Er ist jetzt schon auf der amerikanischen Seite, er ist in der Zeitzone angekommen, er wird sich in Indian Wells keine 9 Stunden Zeitunterschied geben müssen, wie ich gerade, Boris, bei mir ist es 8 Uhr morgens, gleich 9. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fand ich auch, es ist schade, dass es nicht gut gelaufen ist, weil ich habe es so empfunden, als wäre es eine Message an den Rest des Feldes, dass ich, Sascha Zverev, ich konzentriere mich auf die French Open. Da spiele ich am besten, Sand ist mein bester Belag und ich werde meinen Turnierplan so auslegen, dass ich bei den French Open genügend Sandplatzturniere im System habe, dass ich da eine große Chance habe, um den Titel mitzuspielen. Das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache, ist das erste Jahr, ich würde sagen Mitte des letzten Jahres und jetzt Anfang dieses Jahres, ist das erste Mal, dass Sascha mit Verletzungen zu kämpfen hat. Und ich meine nicht diese Impact-Verletzung, die er hatte, wo er umgeknickt ist und wirklich sich alles gerissen hat, was man sich in einem Fußgelenk reißen kann. Das ist einfach ein Unfall, das passiert. Aber irgendwann kommen diese Verschleißverletzungen ins Spiel, die jemand wie ein Rafael Nadal sehr früh in seinem Leben hatte. Aber das letzte Jahr, wenn du dich daran erinnerst, da war der Bone Bruise am Knie, dieses Knochenödem, als er hingefallen ist in Wimbledon. Dann war er lange krank, hatte eine Lungenentzündung. Er hat mit Diabetes zu kämpfen. Jetzt hat er immer wieder diese Bizeps- und Ellenbogenprobleme. Und im Lichte dieser Sachen mache ich mir Sorgen, dass er nicht zu viel spielt und auch mit dem Belagswechsel, dass er da vielleicht nicht sich übernimmt körperlich. Und was denkst du, Boris, muss er da ein bisschen besser auf sich Acht geben? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, er ist natürlich jemand, der gerne viele Matches hat und sich wohler fühlt bei den großen Turnieren, wenn er viele Matches gespielt hat. Also es gibt beide Seiten, die man betrachten muss.
Ja, aber es ist auch schon im 10., 11. Jahr dabei. Also Verschleißerscheinungen wären normal. Dass es einfach ein bisschen mehr zwickt und du einfach an Stellen Verletzungen hast, wo du noch nie ein Problem hast. Aber wenn du einfach mal 100.000 Mal die Vorhand geschlagen hast, irgendwann tut dann halt das Handgelenk weh oder in seinem Fall der Schlagarm. Das entscheidende Wort für mich ist Haushalten. Also wenn er jetzt schon an Paris denkt, wäre es mir zu früh. Es sind so viele Turniere, die noch dazwischen stattfinden. Deswegen, also ich glaube, es war einfach eine Erfahrung, die man machen wollte. Er spielt ungern in Rotterdam, das weiß ich. Auch dann die Frage Doha, Dubai. Die Zeitumstellung nach Kalifornien ist unglaublich groß. Er spielt ja diese Woche noch Acapulco. Insofern, ich hatte jetzt zwei Sandplatzturniere, dann Hartplatz Acapulco, da in den Wells. Ich finde das eine ganz schön lange Strecke, die ja auch einfach unterwegs ist. Und ob man dann im 10., 11. Jahr noch genauso motiviert ist und frisch ist wie im 5., das mag ich mal zu bezweifeln. Also auch da ist das Geheimnis der richtige Turnierkalender. Das war immer das Geheimnis von Djokovic, Nadal und Federer. Die haben unabhängig von ihrem Ranglistenplan, ich meine, immer den richtigen Kalender gehabt. Und da muss Sascha ein bisschen aufpassen, nicht, dass er nach Paris kommt und eigentlich schon, ja, Strunz hätte gesagt, die Flasche ist leer. Ne? Dass er da nicht aufpasst, nicht zu viel zu spielen. Er spielt Acapulco. Mhm. Dann spielt er ein Exhibition in Las Vegas. Übrigens die Damen auch. Zwischen Acapulco und in den Wells findet am 1.2. März ein sehr lukrativer Exhibition statt. Den hätte ich auch mitgespielt, wär ich gefragt worden. Vor 25 Jahren, keine Frage. Aber dann dürfen die Spielerinnen sich nicht beschweren, dass der Kalender zu voll ist, wenn sie noch immer Exhibition spielen. Also entweder oder. Aber dann kommt Miami, dann gibt's eine kurze Pause, dann Monte Carlo, München, Madrid, Rom, wieder eine kurze Pause in Paris. Also das ist ein langer Schlauch. Irgendwann muss der Sascha auch sich ein bisschen erholen, ein bisschen regenerieren. Und deswegen ist das also für mich, ja, das muss man im Auge behalten. Vielleicht in unserem übernächsten Podcast wissen wir mehr. Also er kann nicht all diese Turniere in Folge spielen und glauben, dass er nach Paris kommt und er ist fit wie ein Turnschuh. Also das wird nicht funktionieren. Und deswegen, also ich bin im Kontakt mit ihm, wir reden oft, er fragt mich und ich sage ihm immer, Junge, ruhig, Brauner, ruhig. Das Jahr ist noch lang, du hast hervorragend angefangen. Jetzt ist auch die Chance, Sinner spielt nicht, kannst du etwas Boden gut machen auf die Nummer 1, kannst du Punkte sammeln, wo Sinner eben nicht sammeln kann. Insofern, da hat es also viele Ideen im Kopf, weswegen er mehr Turniere spielen will. Am Ende des Tages geht es immer um seine Form. Wenn er sein bestes Tennis findet, dann gibt es nur wenige, die ihn schlagen können. Aber momentan spielt das leider nicht.
Genau, so ist es. Und er spielt heute gegen Matteo Arnaldi, was taffe erste Runde ist, Boris, in Acapulco, muss ich sagen. Das wird nicht leicht. Ich werde das Match kommentieren hier in Amerika für Tennis Channel. Ich bin sehr gespannt, ihn. Ich habe ein paar Matches von ihm in Südamerika gesehen. Es war, wie du sagst, absolut tumultartige Zustände in den aber irgendwie auch geil, muss ich sagen. Ja, also klar, ich war ja auch klar. Jemand, der gerne auch gegen und mit Publikum gespielt hat. Und ich glaube auch, dass Sascha das gerne mag. Er ist ja auch eine Rampensau und er spielt ja auch gerne auf der großen Bühne. Und es war irgendwie, ich weiß nur, ich habe einmal Fed Cup in Rumänien vor 10.000 Rumänen und Rumäninnen gegen Simona Halep gespielt. Und ich weiß noch, als ich meinen ersten Aufschlag verschlagen habe, ich habe nicht mal einen Punkt verloren, sondern nur meinen ersten Aufschlag verloren, sind 10.000 Leute so ausgerastet. Es gab mehr Lärm als damals, als ich das Halbfinale der French Open erreicht habe. Und auf der einen Seite war das natürlich unheimlich hart, auf der anderen Seite ist es eines der absolut erinnerungswürdigsten Matches, die ich jemals gespielt habe, weil so eine Erfahrung machst du einfach nicht so häufig. Und ich erinnere mich sehr, sehr gerne an dieses Match, weil es war einfach absolut der absolute Wahnsinn. Und deswegen, für ihn als Mensch mag ich diese Erfahrung, weil ich glaube, dass er da viel mitgenommen hat, auch für irgendwann in 10 Jahren, wenn er vielleicht nicht mehr Tennis spielt. Warte mal, wie alt ist er in 10 Jahren? 38, oder? Ja, da wird er wohl nicht mehr spielen. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht.
Genau.
Okay.
Ja, aber nochmal ein Wort zu der Begeisterung bei den Fans, bei den Zuschauern in Buenos Aires, in Rio. Mein Tennisherz hat laut geschlagen, da hätte ich gerne Tennis gespielt. Mich natürlich fuchsteufelswild geärgert über diese Zwischenrufe, aber so der richtige Kämpfer. Ne, wenn man eine Rampensau ist, dann will man da Tennis spielen.
Genau.
Ich habe meine Erfahrung im Davis Cup gemacht gegen Brasilien, gegen Luis Matar. Das werde ich nie vergessen. Wenn du da die Zuschauer Kulisse in Doha und Dubai angeschaut hast, ja, da lässt vieles zu wünschen übrigens. Insofern also mehr von diesen Turnieren in Südamerika. Und ich finde toll, dass wir jetzt zwei, auch diese Woche haben wir ein Turnier in Chile. Also ich finde das wunderbar, dass es diesen Golden Swing gibt.
Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Und vielleicht nochmal, um das Ganze, um diesen Erfolg von João Fonseca zu unterstreichen. Er hat in Argentinien als Brasilianer 4 Argentinier rausgenommen, unter anderem einen im Finale, Mariano Navone. Nur das Halbfinale war gegen Laszlo Gere, gegen einen Serben. Alle anderen Matches musste er gegen Argentinier spielen. Also mentale Toughness hat dieser 18-Jährige auf jeden Fall. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen.
Ja, und er kam dann nach Rio und war zum ersten Mal der Superstar des Turniers, obwohl der einstgesetzte Sascha Zverev hieß. Und er meinte, körperlich bin ich in guter Form, aber mental konnte er mit dem Erwartungsdruck nicht klarkommen und hat sich deswegen relativ glatt in 2 Sätzen verloren. Also auch da bei einem 18-Jährigen geht es schon um die richtige Mentalität. Ja, viel Spaß in der Zukunft.
Viel Spaß in der Zukunft. Boris, gibt es noch etwas, bevor wir nächste Woche wieder aufnehmen? Wir werden nicht in Indian Wells sein. Ich werde in LA wahrscheinlich sein oder in New York. Du wirst zu Hause in Mailand sein und wir werden natürlich das Indian Wells Draw besprechen und gucken, was die Losfee gezogen hat für die deutschen Spieler, für die deutschen Spielerinnen, aber natürlich auch für alle anderen. Gab es noch etwas? Vielleicht noch ein Wort zu der Emma Raducanu Geschichte, das ist wirklich in 90 Sekunden abgearbeitet, aber Emma Raducanu war in Dubai und hat einen ihrer Stalker auf einmal in der ersten Reihe gesehen, der dann von der Security abtransportiert werden musste. Und Boris, das sind dann schon auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob gefährliche Situationen, aber definitiv für so ein junges Mädchen, das erst 20 Jahre alt ist. Ich glaube, das unterstreicht einfach nochmal diesen Erfolg über Nacht. Wir haben darüber hier gesprochen, dieses Berühmtwerden über Nacht. Das hat auch seine Schattenseiten. Das hat man vielleicht in dieser Situation in Dubai für Emma Raducanu gesehen.
Ja, aber da haben die Veranstalter schnell reagiert, haben den Stalker zur Seite genommen. Ich meine, das ist unvorstellbar für so ein junges Mädchen. Wohl auch, weil er sie jetzt seit einiger Zeit gestalkt hat. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist wie so ein absoluter Albtraum. Aber vielleicht so meine Überschrift, ich habe noch nie so viel über Tennis gesehen und gehört, obwohl es keinen Grand Slam gab. Also unser Sport ist wirklich so, sag mal, so populär wie seit langer Zeit nicht, aus den richtigen oder falschen Gründen. Völlig egal. Es macht langsam König Fußball Konkurrent. Und es lag jetzt nicht an Melbourne oder Paris findet erst Ende Mai statt. Also wirklich an diesen ganzen Geschichten, die bei den Damen und Herren stattgefunden haben. Also ich finde es wunderbar, gut für unser Geschäft. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
Ich freue mich auch, Boris. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich weiß, du bist ziemlich beschäftigt jetzt diese Woche. Deswegen entlasse ich dich in deinen Alltag und freue mich sehr, dich nächste Woche wieder zu sehen. Vielleicht sehe ich dann ein bisschen frischer aus, wenn es nicht 8 Uhr morgens ist. Aber ich kann es nicht garantieren, denn auch ich werde langsam, steuere ich stark auf die 40 zu. Und da muss man einfach durch, als Frau und als Mensch, Boris. Aber es macht mich nur mental stärker.
Du siehst wunderbar aus in deinem, ja, sehr optimistisch gelben Oberteil. Ist das ein Shirt oder was ist das? Also du siehst wunderbar aus und mach genau weiter so. Ja.
Boris, bis nächste Woche. Ich freue mich.
Danke. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.